So, ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf, in der Heimatgemeinde meiner Frau. Ich muss euch sagen, für mich ist das wirklich speziell, weil diesen Teil ihres Lebens, den kenne ich gar nicht so wirklich gut. Also ich war selbst noch nie hier in der Gegend oder nicht längere Zeit, vielleicht kurz auf einem Besuch oder so beim Bahnhof, aber viel mehr habe ich nicht gesehen. Und ich weiß, das ist ihre Heimatgemeinde und darum freut es mich besonders, hier sein zu dürfen mit meiner Frau zusammen. Ich wurde gebeten, die Predigt auf Schriftdeutsch zu halten. Ich versuche das. Als Berner klingt das manchmal ein bisschen komisch, aber da kommt ihr schon damit klar, denke ich. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, eine Bibelstelle, mehrere Bibelstellen auf das von ganz verschiedenen Büchern in der Bibel immer wieder Bezug genommen wird. Also eine sehr bekannte Bibelstelle, und zwar geht es um den Auszug vom Volk Israel aus Ägypten und den Durchzug durchs Schilfmeer. Auf diese Bibelstelle wird immer wieder hingewiesen. Im Neuen Testament, im Alten Testament ist eine sehr zentrale Bibelstelle. Und ich möchte mit euch in diesen Text oder diese Texte eintauchen und wir werden dazu einiges an Bibeltexten lesen heute Morgen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und gut so. Weil wir dürfen nicht vergessen, immer wieder im Wort Gottes nachzuschauen und uns auch ein bisschen in dieses Wort reinzuwühlen und auch größere Passagen zu lesen. Es ist gut, wenn wir wissen, was wir glauben. Und wir lernen viel über unseren Glauben, wenn wir das Wort Gottes lesen. Also einen großen Wert in diesem Buch ein bisschen reinzustöbern, und das wollen wir heute Morgen auch zusammen machen. Jetzt, bevor ich zu diesem Bericht vom Auszug und Durchzug durch das Schilfmeer komme, möchte ich kurz einen groben historischen Hintergrund euch weitergeben. Damit das Volk Israel aus Ägypten ausziehen kann, muss es ja irgendwie zuerst mal nach Ägypten gekommen sein. Sonst macht das Ganze nicht so Sinn. Und dazu befinden wir uns im Jahre rund 1800 vor Christus. Um 1800 vor Christus, grober Zeitraum, da gab es im Land Kanaan und in umliegenden Ländern eine Hungersnot. Und so kam es, dass Jakob, auch Israel genannt, nach Ägypten gezogen ist mit seiner Sippe. Und in Ägypten hat Gott durch Josef bereits so die Ankunft von Jakob von Israel vorbereitet. Auch eine ganz spannende Geschichte, da könnte man auch eine Predigt dazu machen, wie Gott hier durch den Josef diese Ankunft von Jakob vorgesorgt hat. Und so kommt dieser Jakob nach Ägypten und im Land Ägypten wird das Volk Israel erstmal zu einem richtigen Volk. Sie wachsen sehr stark an Zahlen, sie sind rund 400 Jahre da in Ägypten und sie werden so zahlreich, dass sie zu einer Bedrohung werden für die Ägypter, oder zumindest empfinden das die Ägypter so. Sie empfinden die Israeliten als Bedrohung und unternehmen dagegen gewisse Maßnahmen. Sie beginnen die Israeliten zu versklaven und die neugeborenen jungen Männer umzubringen. Also Geburtenkontrolle und Sklaverei. Und diese miese Situation hinein beruft Gott einen Propheten, den Propheten Mose. Und dann kommt der ganze Bericht über die 10 Plagen, auch ganz bekannte Textstellen, 10 Plagen über das Volk der Ägypter. Und nach der 10. Plage jagt der Pharao das Volk buchstäblich aus dem Land. Er will sie loshaben, er will, dass sie weg sind. Und wo das Volk da auszieht aus dem Land Ägypten, da ist es nach 2. Mose Kapitel 12 sind das 600.000 Männer, ohne Frauen, ohne Kinder. Man geht also von einer Zahl von gut 2 Millionen Personen aus. Und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, wenn wir uns mit diesem Textauszug aus Ägypten jetzt befassen. Das ist also nicht familiencampingmäßig, wo jeder mal ein bisschen was mitnimmt, sondern das ist eine Völkerwanderung, was hier geschieht. Mehr als 2 Millionen Menschen zusammen mit ihrem ganzen Gepäck, mit Wagen, mit Tieren, ziehen sie aus diesem Land heraus. Und jetzt auf diesem Weg gibt es 3 Etappen, die ich mit euch anschauen möchte. 3 Etappen, in denen wir wichtige Lektionen für unser Leben lernen können. Ich beginne mit 2. Mose Kapitel 13 ab Vers 17. Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer, das ist Schilfmeer. Die Israeliten verließen Ägypten zum Kampf, gerüstet oder anders übersetzt mit materiellem Auszug oder zum Auszug gerüstet. Die Israeliten haben da noch viele Güter von den Ägyptern selbst mitgenommen. Und dann kommt ein kleiner Einschub. Und zwar nimmt Mose noch die Gebeine, die Mumifizierung von Josef mit. Josef wusste schon Jahrhunderte vor dem Auszug, dass das Volk Israel irgendwann Ägypten wieder verlassen wird. Und er hat damals gesagt, wenn ihr dann wieder zurückgeht nach Kanaan, nehmt mich mit und begrabt mich in meinem Heimatland. Mose packt also Josef mit ein und es geht weiter. Der Herr selbst zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Gott navigiert hier also das Volk Israel ins verheißene Land, am Tag durch eine Wolkensäule und nachts durch eine Feuersäule. Und wenn ihr diesen Text schon mal gelesen habt, habt ihr euch vielleicht auch gefragt oder hat es euch Wunder genommen, wie hat wohl diese Säule da ausgeschaut? Ich muss euch sagen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das kann euch auch niemand sagen. Wir haben aber so zwei Optionen. Einerseits könnte es eine ganz übernatürliche Erscheinung gewesen sein, als etwas, das in dieser Form völlig unbekannt war. Oder aber es könnte eine natürliche Erscheinung gewesen sein. Und wenn ich diesen Text so lese, Wolkensäule, Feuersäule, sehen wir doch eher die Tendenz zu natürlichen Elementen. Und wir wissen auch, Gott wirkt sehr gerne durch seine Schöpfung. Er wirkt auch immer wieder Wunder durch seine Schöpfung. Egal in welche Richtung ihr tendiert, ist hier nicht zentral. Gott hat hier das Volk mit einem Wolken- oder Feuernavi ins verheißene Land geführt. Und wenn wir diesen Text jetzt nochmal anschauen, dann fällt uns auf, bereits ganz zu Beginn von dieser Wüstenwanderung weicht diese Säule vom besten Kurs ab. Hört nochmal hin. Es heißt, nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war, sondern Gott ließ das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. So ein solches Navi ist richtig mühsam. Richtig mühsam. Da startet man und das Erste, was es macht, ist vom besten Kurs abweichen. Ich habe das kürzlich erlebt, wo ich von einer Pastorenkonferenz nach Hause wollte, habe ich ganz genau auf dem Navi den Weg eingegeben, den ich gehen will, möglichst weit an Zürich vorbei. Ich fahre nicht gern durch Zürich, wirklich nicht. Und wie wir so fahren auf diesem Heimweg, führt uns das Navi mitten durch die Stadt Zürich hindurch, mitten hindurch. Also heute Morgen hatte ich ein Déjà-vu, genau dasselbe wieder, das Navi führt uns mitten durch Zürich durch, wurden noch von der Polizei aufgehalten, unser Auto ist ein bisschen auffällig, die wollten da alle Dinge kontrollieren, an unserem Auto noch. Mitten durch Zürich durch. Ich habe mich tierisch aufgeregt, wirklich, könnt meine Frau fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass hier einige Personen in diesem Volk Israel, denen ist es sehr ähnlich gegangen. Die wussten nämlich, was der beste Weg gewesen wäre oder der schnellste Weg. Und das Navi wählt einen anderen Weg. Ich persönlich war oft der Meinung, dass der beste oder der schnellste Weg der beste Weg ist oder dass der einfachste Weg der beste Weg ist. Und so ging es mir eigentlich auch bei dem Thema Partnerwahl. Also in meiner ganzen Jugendzeit habe ich mir immer gedacht, möglichst einfach ist das Beste. Möglichst schnell ist das Beste. Wo ich dann Natanja kennengelernt habe, hat Gott mit uns einen Umweg gemacht. Zur Zeit, wo Gott diesen Umweg mit uns gegangen ist, habe ich das überhaupt nicht, kapiert, wieso er das macht. Ich habe mich sehr auch darüber aufgeregt, habe Gott nicht verstanden. Und jetzt doch im Rückblick weiß ich einfach, es war das Beste, was Gott mit uns machen konnte. Einen Umweg. Und ähnlich ist es auch in dieser Geschichte hier. Gott wählt hier einen Umweg für das Volk Israel aus gutem Grund. Und ich finde es ganz schön, dass dieser Text uns auch schon sagt, wieso denn Gott diesen Umweg wählt. Es heißt nämlich, Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Gott war also um das Volk besorgt. Er wusste, wenn dieses Volk jetzt diesen Weg durch dieses Gebiet der Philister geht, dann sind sie so stark herausgefordert, so stark in Versuchung, dass sie höchstwahrscheinlich nach Ägypten zurückgehen. Gott wusste, dass dieser Weg für das Volk überfordernd ist. Und wenn wir historisch mal diesen Weg ein bisschen anschauen, dann lesen wir auf dieser Route durch das Gebiet der Philister, das war bekannt, da haben die Ägypter verschiedene Wachposten aufgestellt. Die haben also diese Wegstrecke bewacht. Und das Volk der Philister selbst war ein sehr kriegerisches Volk. Wenn das Volk Israel also durch dieses Gebiet gezogen wäre, dann hätte das garantiert Krieg bedeutet für dieses frisch gebackene junge Volk. Und Gott wusste, das hält dieses Volk nicht aus. Und darum wählt er hier einen Umweg. Gott wählt also diesen Umweg, damit das Volk nicht überfordert wird. Und jetzt kommt ein weiterer interessanter Aspekt, Gott wählt diesen Umweg, weil Gott das Volk direkt in eine Sackgasse hineinführen will. Direkt in eine Sackgasse hinein. Es heißt ab 2. Mose Kapitel 14 ab Vers 5, als dem König von Ägypten mitgeteilt wurde, dass die Israeliten geflohen waren, änderte er und seine Minister ihren Sinn. Wie konnten wir nur diese israelitischen Sklaven ziehen lassen, fragten sie sich. Und da sehen wir schon, da schimmert der Wirtschaftsaspekt durch. Die Israeliten waren gute, günstige Arbeitskräfte für die Ägypter. Und sie fragen sich, der Pharao und seine Minister fragen sich, wie konnten wir nur diese wertvolle Ressource aus dem Land jagen? Der Pharao ließ seinen Streitwagen anspannen und brach mit seinen Kriegern auf. Er nahm 600 der besten ägyptischen Streitwagen sowie alle übrigen verfügbaren Streitwagen Ägyptens mit, bemannt mit den besten Kriegern. Und jetzt schwenken wir von dieser Sicht der Ägypter auf das Volk Israel. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gibt es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Hier befinden wir uns in der zweiten Etappe auf dieser Wanderung der Israeliten. Und ich möchte euch einladen, euch dieses Szenario mal bildlich vor Augen zu führen. Jetzt klicke ich da mal weiter, dass ihr auch bei der gleichen Textstelle seid wie ich. Stellt euch dieses Szenario mal bildlich vor. Da haben wir diese Menge von mehr als 2 Millionen Menschen. Die haben Vieh mit dabei, die haben ihre ganzen Güter mit dabei. Und die strömen hier alle zusammen Richtung Meer. Und ich denke, die meisten von euch waren schon mal am Meer oder haben vielleicht schon mal ein Bild vom Meer gesehen. Das ist so eine sichtbare, klare Grenze, wo es vom Land zum Wasser geht. In der Wüste noch viel besser sichtbar. Und dieses ganze Volk, diese Masse von Menschen, läuft jetzt also auf diese Grenze zu. Und sie fragen sich schon lange, was macht denn diese Wolke da? Badeferien ist definitiv nicht geplant. Warum führt uns diese Wolke an diese Meeresgrenze? Und als wäre das nicht genug schlimm, stellen sie fest, die Ägypter jagen uns nach. Und die treiben uns, die pressen uns richtig in diese Sackgasse rein. Die Israeliten wurden also durch die Ägypter richtig in diese Sackgasse hineingezwängt. Und wenn wir das, uns das vor Augen halten, dann ist es ja auch kein Wunder, dass die Israeliten hier verzweifelt sind, oder? Dass sie mit Vorwürfen zu Mose kommen, sie werden sogar zynisch, gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Was hier geschieht, ist, Gott führt dieses Volk ganz bewusst in diese Sackgasse hinein. Und Gott macht es auch ganz bewusst am Anfang dieser Wüstenwanderung. Was Gott hier das Volk Israel lehren will und auch uns lehren will, ist, am Ende der Sackgasse, wo es nicht mehr weitergeht, da verschwinden unsere Möglichkeiten. Da können wir nichts mehr tun. Am Ende der Sackgasse gibt es nur noch einen Weg. Und das ist der Weg, den Gott bestimmt. Was Gott hier mit dem Volk Israel macht und den Israeliten lehren will, ist, vertraut euer ganzes Leben mir an. Seid mein Volk. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die Gott hier mit den Israeliten macht. Gott möchte, dass das Volk Israel sein Volk wird. Sein Gottesvolk. Und er lehrt sie diese ganz wichtige Lektion hier am Anfang ihrer Wüstenwanderung. Vertraut euer ganzes Leben, euer ganzes Volk mir an. Vertraut nicht auf eure Möglichkeiten, vertraut auf meine Möglichkeiten. Und das ist auch die Lektion, die wir für uns persönlich hier rausnehmen können. Vielleicht gibt es Personen unter euch, die sich auch in so Sackgassen drin befinden oder gerade auf dem Weg an diese Sackgassengrenze sich darauf zu bewegen. Und ich möchte euch ermutigen, an diesem Punkt euer Vertrauen auf Gott zu setzen. Schaut, dass manchmal fallen wir Menschen in diese Versuchung, irgendwie eine Erklärung dafür zu finden, wieso Gott Menschen in Sackgassen hineinführt. Und es fällt einem auch nicht so schwer, mal zu sagen, ja, sein Leben ist nicht unbedingt so, wie es Gott gefällig ist. Darum züchtigt Gott diesen Menschen. Das ist aber nicht, was hier geschehen ist. Und das ist auch nicht, wie Gott funktioniert. Wir dürfen unter der Gnade von Jesus Christus leben. Wenn Gott Menschen in Sackgassen hineinführt, dann ist es nicht dran, dass wir uns überlegen, wieso ist jetzt das so geschehen, sondern dann sollen wir darauf fokussiert sein, was will Gott uns damit lehren. Und er will uns damit lehren, mein liebes Kind, ich möchte, dass du mir voll und ganz vertraust. Und das ist auch die Aufgabe, die wir unseren Nächsten zusprechen sollen, die Ermutigung, die wir unseren Nächsten zusprechen sollen, die in solchen Sackgassensituationen drin sind. Anstelle mit dem Finger darauf zu zeigen, dein Leben hat dich dahin geführt, die Person ermutigen, vertraue auf Gott. Gott möchte dich ganz nahe bei sich haben. Darum bist du jetzt in dieser Sackgasse drin. Vertraue auf Gott. Vertraue, dass er weiß, was richtig ist für dich. Das ist unsere Aufgabe. Und in dieser miesen Situation jetzt hier drin, wo die Israeliten stecken, wir schwenken wieder zurück da, in dieser ausweglosen Situation finden wir einige der tröstlichsten Worte der Bibel überhaupt. Wir lesen da Kapitel 14, Verse 13 und 14, spricht Mose zum Volk, habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Was sind das für stärkende, aufbauende Worte in dieser Sackgasse drin, wo es keinen Ausweg gibt? Und machen wir uns nichts vor. Mose selbst wusste doch auch nicht, was Gott jetzt tut. Der wusste das auch nicht. Er sagt ja, wartet ab und seht. Er weiß nicht, was Gott hier tut. Aber was Mose hier tut, er ist ein großes Vorbild für das ganze Volk. Er vertraut nämlich auf Gott. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Mose macht hier dem Volk Israel vor, was Gott sich von dem Volk wünscht, nämlich den Blick auf Gott richten. Genau das macht Mose und ist damit ein Vorbild für das ganze Volk. Mose vertraut auf Gott und seine Möglichkeiten. Wenn Gott Menschen in Sackgassen führt, dann ist das kein Navigationsfehler von Gott. Dann ist es, weil das Gott so bewusst geplant hat. Gott kennt den Weg, er kennt die ausweglose Situation und Gott ist da. Er ist mittendrin. Wir sehen also, in dieser Sackgasse drin steht Gott im Zentrum. Unser ganzes Vertrauen soll auf Gott gerichtet sein. Und in dieser Sackgassensituation drin lernen wir die Größe und Macht Gottes kennen. Wir lesen weiter 2. Mose Kapitel 14 ab Vers 16. Gott spricht zu Mose: Halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Nur so nebenbei mal. Damit Mose seinen Hirtenstab über das Meer ausstrecken konnte, dürfen wir uns bildlich so vorstellen, musste er sehr nahe an der Grenze gestanden sein. Der war vielleicht mit den Füßen schon im Wasser. Also ich habe mir das nur so vorgestellt, wenn nicht, dann hat er sehr einen langen Hirtenstab gehabt. Oder von der Ferne so, ich glaube nicht. Das war ein kleiner Hirtenstab und er war an der Grenze dran. Niemand war wohl so nahe an der Grenze dran wie Mose selbst. Und er hält diesen Stab über das Wasser. Gott sagt also, Mose, halt diesen Stab über das Wasser und teile das Meer. Dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Ich will aber die Herzen der Ägypter hart machen, so dass sie euch folgen werden. Dann werde ich meine Größe und Macht am Pharao und seinem Heer, seinen Streitwagen und Reitern zeigen. Und die Ägypter werden dadurch erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann erfahren wir, wie diese Sackgasse zu einem Ort wird, wo Gott seine Größe und Macht zeigt. Dann begab sich der Engel Gottes und die Wolkensäule, die dem israelitischen Heerlager vorangezogen waren, ans Ende des Zuges. So stand die Wolkensäule zwischen dem Heer der Israeliten und dem Heer der Ägypter. Während sie die Ägypter in Dunkelheit hüllte, erhellte sie jedoch auf der Seite der Israeliten die Nacht. Deshalb konnte das ägyptische Heer die Israeliten nicht angreifen. Dann streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Da ließ der Herr das Wasser durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der Wind blies die ganze Nacht, teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Links und rechts von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer. Und dann wird beschrieben, wie diese ganzen Ägypter in dem Wasser ums Leben kommen. Das erspare ich euch jetzt. Und die Verse schließen damit: so rettete der Herr Israel an jenem Tag von den Ägyptern, und die Israeliten sahen die Leichen der Ägypter am Ufer liegen. Als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm und seinem Diener Mose. In dieser dritten Etappe erfahren wir die Größe und Macht von Gott. In dieser Sackgassensituation zeigt sich Gott in seiner Größe und Macht. Und wir dürfen uns fragen, hat das Volk Israel diese Gnade verdient? Haben sie es verdient, dass Gott hier seine Größe und Macht zeigt? Wenn wir auf das Leben der Israeliten schauen, auf ihre Kommentare bei der ersten Versuchung, Herausforderung, dann merken wir, nein. Das Volk hat sich diese große Tat von Gott, dass er seine Größe und Macht zeigt, nicht verdient. Es ist Gnade. Und das ist eine wichtige Lektion in dieser letzten Etappe. Wenn Gott seine Gnade oder uns seine Gnade zeigt, dann ist das nicht, weil wir das verdient hätten, sondern weil Gott es so will. Nehmen wir als Beispiel eine andere Person aus der Bibel, Hiob. Hiob ist so die Sackgassenperson. Der war jetzt wirklich in der Sackgasse drin. Der hat alles erlebt, hat alles verloren. Und am Ende vom Buch Hiob haben wir diesen Text, was heißt, Gott segnete Hiob und der Hiob hatte alles im Überfluss. Und wir sind so dazu versucht zu sagen, ja, weil Hiob treu war, weil er vertraut hat, hat Gott ihn gesegnet. Aber die Lektion im ganzen Hiob-Buch ist eigentlich, Gottes Gnade, die gibt Gott, weil er das will, nicht weil man es sich verdienen konnte. Die ganze Lektion im Hiob-Buch ist eben gerade, nicht weil Hiob das verdient hätte, kriegt er das, sondern weil Gott es einfach so will. Und wenn wir das noch ein bisschen weiter spinnen jetzt und das Leben von uns allen Menschen anschauen, wir alle sind auf dem Weg in eine Sackgasse. Die Sackgasse heißt Tod. Das ist diese Grenze vom Leben. Wir alle sind in diese, werden, also gehen auf diese Grenze zu. Und auch an der Grenze, in dieser Sackgasse drinnen, an der Grenze des Todes, zeigt Gott seine Größe und Macht. Durch Jesus Christus. Auf eine wunderbare Art. Jesus stirbt am Kreuz und aufersteht wieder. Er besiegt den Tod. Und auch hier können wir uns wieder das gleiche Prinzip vor Augen fühlen. Nicht, weil wir uns das verdient hätten, hat Jesus das gemacht, sondern allein aus Gottes Gnade, weil Gott es so wollte. Wir können uns also diese Erlösung, diese Hoffnung, die wir auf Jesus haben, nicht verdienen. Das ist ein Geschenk Gottes, einfach weil er das so will. Und das dürfen wir uns auch bewusst machen in sämtlichen Sackgassensituationen. Gott führt uns aus diesen Situationen hinaus, weil er das so will, nicht weil wir so gut sind. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in so Sackgassensituationen drin seid, schaut auf Gott, vertraut auf ihn und wartet und seht, wie Gott seine Größe und Macht zeigt. Ich möchte diese Predigt mit folgendem Bild zusammenfassen. Ich denke, das Bild, das kennt ihr. Das ist hoffentlich bekannt. Für die, die nicht Auto fahren, da sollte man nicht versuchen durchzufahren. Das ist eine Sackgasse. Ja? Der rote Bereich heißt Achtung. In diesem roten Bereich, das ist der Ort, wo man voll und ganz auf Gott vertrauen soll. Das ist der Ort, wo Gott uns Menschen immer wieder hinführt, weil er seine Nähe zu uns aufbauen will. Der Ort, wo er uns sagen will, gib dein ganzes Leben mir. Vertraue mir ganz. Der rote Balken ist auch der Ort, wo Gott sich in seiner Größe und Macht zeigen will. Und wir haben das gesehen beim Volk Israel, das Blaue ist das Wasser. He? Zack, Mose darf mit Gottes Kraft dieses Meer teilen und einen Ausweg schaffen. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, das ist ein Kreuz auch. He? Also genau dasselbe bei Jesus. Jesus bietet uns einen Ausweg aus dieser Sackgasse. Er hat den Tod besiegt. Er ist die lebendige Hoffnung. Die lebendige Hoffnung für uns Menschen. Und so mit diesen wunderbaren, tröstenden Worten möchte ich diese Predigt abschließen. Hab keine Angst, warte ab und siehe, wie der Herr dich retten wird. Und auf diese Art und Weise führt uns Gott durch Sackgassen. Ich habe bewusst einen doppeldeutigen Titel gewählt. Er führt uns also durch Sackgassen, aber auch mit dem Instrument von der Sackgasse führt er uns auf unseren Wegen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du ein Gott bist, der unsere Wege kennt, der genau weiss, wo unsere Wege durchführen. Vater, ich danke dir, dass du uns gern hast, dass du es gut mit uns meinst und dass du eine sehr enge Beziehung mit uns willst. Und Vater, wir können uns nicht verdienen, wenn du uns Ausweg aus unserer Sackgasse im Leben zeigst. Das ist einfach Gnade. Aber wir wissen, wir haben einen Gott, der gnädig ist. Und darum dürfen wir an deine Gnade appellieren. Und wir danken, dass du uns immer wieder in deiner Gnade begegnest. Und Vater, ich möchte dir so danken für die grosse Gnade, die du uns in Jesus Christus zeigst. Wo wir einfach das Leben geschenkt bekommen, das ewige Leben mit dir. So unverdient, einfach nur, weil du das hast wollen. Weil du die Beziehung mit uns so sehr wünschst. Vater, wir danken dir vielmals dafür. Und wir danken dir, dass du auch bei dem Einzelnen bist, jetzt in dieser Gemeinde hier in Höfen, wo in so Sackgassensituationen drinnen ist, wo der rote Balken lebendig am eigenen Leben spürt. Bitte dich, dass du da mit dir Ruhe drin kommst, dass du den Blick auf dich hast, dass du, Heiliger Geist, ihren Blick auf dich, Vater im Himmel, auf dich, Jesus Christus, hast. Und dass du in einen Getaub bist, gehst zum Abwarten, dass sie sehen dürfen, wie du deine Größe und Macht in dieser Situation drin zeigst. Amen.